SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer deutschsprachiger Literatur, die von der Schönheit des Unvollkommenen erzählt, und mit Musik der Band Die Kerzen. So heißt das Album der ostdeutschen Band Die Kerzen, das wir in dieser Sendung ausschnittsweise spielen. Und von der wahren Liebe, die es in der Regel nicht gibt, handeln auch die Romane in dieser Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Autorinnen und Autoren feiern die Schönheit des Unvollkommenen, wie etwa Miko Sophie Kümmel, die ihr Debüt Kintsugi nach einem japanischen Handwerk benannt hat, das darin besteht, zerbrochenes Porzellan mit Gold wieder zusammenzufügen. Liebesgeschichten und Lebensläufe jenseits des Bekannten werden in diesem Roman erzählt, der auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht. Genau wie Jackie Thomas Roman Brüder, der von zwei Männern berichtet, die in der DDR aufgewachsen sind, ohne voneinander zu wissen, und die ihr Leben lang mit dem abwesenden Vater gehadert haben. In der Nacht hast du geweint, singen die Kerzen, und das passt doch ganz gut zu den Büchern in dieser Sendung.
Es war ein
Was für eine Erfolgsgeschichte. Vor wenigen Monaten war der Name Miko Sophie Kümmel im Literaturbetrieb noch weitgehend unbekannt. Mit ihrem Debütroman Kintsugi steht die 1992 in Gotha geborene Autorin nun auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, und den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung hat sie mit dem Roman schon gewonnen. In der Begründung der Jury heißt es übrigens, Zitat, der Roman Kintsugi entwickelt einen neuen, zeitgemäßen Blick auf Lebens- und Liebeskonzepte und überzeugt als Ensembleroman mit äußerst differenzierter Figurenpsychologie. Auf der Shortlist zum Aspekte-Literaturpreis steht Miko Sophie Kümmel übrigens auch. Und für uns ist der Roman das SWR2-Buch der Woche. Und warum, erklärt Ihnen Caroline Kurz.
Eigentlich, und das weiß jeder, der sich analytisch mit Literatur beschäftigt, haben einem die Motive von Schriftstellern zunächst mal egal zu sein. Warum jemand das schreibt, was er schreibt, tritt zurück hinter die Frage, wie gut er schreibt, was er schreibt. Und doch kommt man nicht umhin, sich Gedanken über Miku Sophie Kümmel zu machen. Was bringt eine 27-jährige Debütantin dazu, ein schwules Langzeitpaar in den 40ern ins Zentrum ihrer Geschichte zu rücken? Und welche Ambition muss sie treiben, dann auch noch aus der Perspektive der Männer zu schreiben? Derbheiten demonstrativ inklusive.
Ich denke an den Morgen, nachdem ich das erste Mal in Reichs versifftem Studentenzimmer übernachtet hatte. Im schummrigen Licht war das alles noch romantisch gewesen. Kerzen in Weinflaschen und Kohlestifte und zerknülltes Papier. Ich hatte mich sogar sehr gern auf dem Boden dieses Zimmerchens ficken lassen, mit dem Blick auf die nackte Glühbirne, die flackerte. Hatte allerdings auch nicht viel mitbekommen von dem, was uns umgab, weil ich nur den fiebrigen, schwarzhaarigen Jungen wahrnahm, der über mir kniete, meine Beine über seinen Schultern, mit halboffenem Lächeln und eingerissenen Mundwinkeln.
So klingt Max, der spröde Archäologieprofessor. Sein Partner Reik ist ein berühmter, exzentrischer Künstler. Zu Beginn der Geschichte treffen sie gerade in ihrem Ferienhaus in der Mark Brandenburg ein. Es ist tiefer Winter und vorgeblich soll 20. Beziehungsjubiläum gefeiert werden, aber so recht will keine Stimmung aufkommen. In das komplizierte, wenn auch eingeübte Miteinander der Männer versenkt sich Miku Sophie Kümmel, indem sie erst mit der Stimme des einen, dann mit der des anderen erzählt. Die Anmaßung, die man darin sehen könnte, relativiert sich aber rasch, denn die Anverwandlung ist durchaus überzeugend. Die Figuren sind dreidimensional und glaubwürdig in ihrer Emotionalität und Fehlbarkeit. Man hat längst aufgehört, über die junge Schriftstellerin und ihre Herangehensweise nachzudenken, als sie, fast kokett, einer ihrer Figuren dies in den Mund legt.
Ich kann mir die meiste Zeit ganz gut denken, was Leute empfinden und wie. Ich schließe dann nur die Augen und atme einmal durch. Und dann steht vor mir alles da. So wie Sie es sehen. Ich stecke in Ihrer Haut. Das alles ist kein Hexenwerk, wenn man Ruhe hat und wach ist.
Es ist ein dritter Mann, der das sagt, denn es bleibt im Roman nicht bei Max und Reik. Da sind auch noch Tonio und seine gerade erwachsen gewordene Tochter Pega, die an jenem Wochenende mitfeiern wollen. Insgesamt gibt es dadurch 4 einander ablösende Ich-Perspektiven plus einige kurze dialogische Zwischenspiele. Formal ist der Roman damit interessant aufgestellt. Auch inhaltlich entwickelt sich schon nach kurzer Zeit eine bestrickende Wirkung, die wesentlich auf dem Perspektivwechsel beruht. Jedes neue Kapitel leuchtet die Schatten der vorangegangenen aus. Man erfährt, dass Reik und Tonio vor Urzeiten etwas miteinander gehabt haben, bis Max kam. Man begreift, dass Reik und Max Pega von ganzem Herzen lieben und dass gerade darin erhebliche Sprengkraft liegt.
Natürlich weiß ich mittlerweile, dass Tonio etwas geschafft hat, was ich seit Jahrzehnten mit Leinwänden und Modelliermasse und Speckstein und Schweißarbeit imitiere. Im Vergleich zu der sagenhaften jungen Frau, die hier gerade neben mir hergeht, sind alle meine Figuren und Bilder nur Pappkameraden, Bemühungen, bedeutungslos. Dass ich ein passabler Vater wäre, ist ein unbestimmtes, aber hartnäckiges Gefühl. Und mit jedem Jahr füllt sich eine Sanduhr kurz unterhalb meiner Brust ein bisschen weiter und der Wunsch wächst beharrlich. Und ich weiß, dass Max nicht mitzieht bei dieser Geschichte.
Kintsugi ist ein Buch über die Sehnsucht, über die vielen Spielarten der Liebe und über das ewige Rätsel, dass menschliche Beziehungen bleiben, egal wie lang sie schon dauern und welcher Natur sie sind. Das Titelwort kommt aus dem Japanischen. Kintsugi ist eine traditionelle Technik, die Scherben von zu Bruch gegangener Keramik mit Gold neu zusammenzufügen. Das passt schon vordergründig zu diesem Text, weil Max, der Archäologe, leidenschaftlicher Teetrinker und Japan-Verehrer ist und einmal in einem seltenen, unbeherrschten Moment eine kostbare Trinkschale zerdeppert. Auch symbolisch ist der Titel treffend. Die Kintsugi-Methode feiert die Brüche, statt sie zu verstecken. Sie kultiviert den Gedanken, dass gerade dort ein Wert stecken kann, wo zuvor eine Verletzung gewesen ist.
Niemals hat sich Pega nach ihrer Mutter erkundigt. Hunderte Male bin ich mit ihr in Männerumkleiden gegangen im Schwimmbad. Hab sie als einziger Vater aus dem Kindergarten geholt und aus der Schule. Für mich war es manchmal wahnsinnig schwer. Nicht nur der Einzige bei allem zu sein, sondern überhaupt dieses unermüdlich wachsende kleine Wesen, das heute nicht mehr in die nagelneuen Socken von gestern passen wollte. das fortwährend meiner Mutter davonlief, um mich nachts in der Bar zu besuchen, in der es mich wähnte. Dabei putzte ich die Hälfte der Zeit Bürogebäude. Erst bei Max und Reik blieb sie dann artig im Bett und wartete. Erst als sie bei ihnen schlafen durfte, wurde sie weniger krank, ihre Träume besser. Erst dann verfolgte mich nicht mehr die Frage, ob ich es als Frau leichter mit ihr hätte, weil ich sah, dass es um Sicherheit ging und um Vertrauen und Kartoffelbrei und nicht um Genitalien.
Miku Sophie Kümel hat spürbar viel vor mit ihrem Erstling. Thematisch wirbt sie für Toleranz gegenüber nicht mainstreamfähigen Lebensmodellen und für den Mut zum Scheitern. Literarisch knüpft sie an Vorbilder an, die zu groß sind, um sie ernsthaft mit diesem Debüt vergleichen zu wollen. Goethes Wahlverwandtschaften, um nur eines zu nennen. Auch sprachlich ist ihr Anspruch unübersehbar. Das alles überlädt den Text streckenweise. So manche Passage zieht sich.
An meinen Socken hängen immer noch Krümel. Wie auch immer sie heute Morgen im Garten in meine Schuhe geraten sind. Es muss passiert sein, als wir die Chrysantheme beschnitten haben. Dabei lässt man gerade die Winterchrysanthemen eigentlich stehen, lässt sie allein mit der Kälte fertig werden. Das einzig Tröstliche sind die gestreuten Funken, Schneeglöckchen und Märzenbecher, Waldgeister, die sich kichernd in Scharen über die Wiesen verteilen und den Chrysanthemen eine lange Nase zeigen.
Das perfekte Debüt ist bisher nicht geschrieben. Dieses hier weiß dennoch Eindruck zu machen, durch eine dichte, im Hauptteil gut erzählte Geschichte und eine eigentümlich sinnliche Nachdenklichkeit. Im besten Fall zeigt so ein erster Roman das Potenzial einer neuen Stimme. Gehen wir mal davon aus, dass von Miku Sophie Kümel noch allerhand kommen wird.
Caroline Kurz über Miku Sophie Kümels Roman Kintsugi, der im S. Fischer Verlag erschienen ist. Die 1972 in Halle an der Saale geborene Journalistin und Schriftstellerin Jackie Thome debütierte vor 4 Jahren mit dem Roman Momente der Klarheit. Der Verlag nannte das Buch eine, Zitat, unromantische Komödie und tatsächlich erzählte die Autorin auf lakonische Weise von Beziehungen, die auf dem Höhepunkt schon wieder vorbei sind. Das wurde von der Kritik durchaus gelobt. Die sich wiederholenden Erzählmuster wurden allerdings auch als ermüdend und klischiert kritisiert. Nun ist ihr zweiter Roman im Hansa Berlin Verlag erschienen. Der Titel lautet Brüder und ich begrüße ganz herzlich Sigrid Löffler, mit der ich über das immerhin 430 Seiten starke Buch sprechen möchte. Guten Tag, Frau Löffler.
Guten Tag.
Frau Löffler, sieht man mal von einem kurzen Zwischenkapitel und einem Epilog ab, ist der Roman zweigeteilt und die beiden Teile beschäftigen sich jeweils mit einem der beiden titelgebenden Brüder. Bevor wir uns mit den Lebensgeschichten der beiden beschäftigen, vielleicht könnten Sie uns kurz mal den Vater vorstellen. Wo kommt der her und was ist das für eine Figur?
Ja, der Vater stammt aus dem Senegal. Wir befinden uns ja in der DDR, der ehemaligen DDR. Und da war es ja üblich, dass man Studenten aus Schwarzafrika eingeladen hat, um in der DDR zu studieren. Dies ist einer davon, der in Ostdeutschland studiert. Er geht Beziehungen ein mit 2 ostdeutschen Frauen und von jeder hat er einen Sohn. Diese beiden Söhne wissen nichts voneinander, erst spät im Leben erkennen sie, wie sie eigentlich miteinander verwandt sind und dass sie verwandt sind, weil sich nämlich dieser Vater nach Jahrzehnten wieder bei ihnen meldet. Er ist inzwischen ein netter, alter afrikanischer Herr, der eine erfolgreiche Zahnarztpraxis und eine glückliche Familie im Senegal hat, in Dakar. Und aus Dakar reist er nun an und gibt sich seinen beiden Söhnen zu erkennen.
Wir gehen aber nochmal zurück im Text. Der Vater, Sie haben es erzählt, schwängert also zu DDR-Zeiten zwei unterschiedliche Frauen und kehrt zurück nach Afrika. Der Roman erzählt nun den Lebensweg der Halbbrüder Mick und Gabriel, so heißen die beiden. Beginnen wir mal mit Mick. Was für ein Leben führt denn der junge Mann und wie wird dieses Leben erzählt?
Die Karrieren dieser beiden Brüder könnten ja gar nicht unterschiedlicher sein. Dieser Mick ist ein Hallodrian, ein charmanter Windbeutel, ein Taugenichts. Er hat keinen Schulabschluss, er hat keine Berufsausbildung und nach der Wende von 89, da schwindelt er sich so durch. Seine Geschäfte fallen, würde ich sagen, in die Kategorien illegal, halblegal und halbseiden. Erst betreibt er einen inoffiziellen Nightclub in Berlin und dann setzt er sich nach Thailand ab, um dort ein Hippie-Leben zu führen. Aber er ist charmant, er ist sehr beliebt bei den Frauen, er macht gerne Freunde oder hat viele Freunde. Also er ist eine durchaus durchwachsene Figur, einerseits sympathisch, andererseits natürlich auch etwas verdächtig und anrüchig, aber jedenfalls unterhaltsam genug, dass man ihm gerne 200 Seiten lang folgt.
Aber dann kommt ein großer Bruch, denn während das rauschhafte Leben von Mick in der dritten Person erzählt wird und man dem Ganzen einigermaßen gerne folgt, ich hätte da auch noch ein paar Einwände, weil es mir ein bisschen zu lang geht, aber dann gibt es, wie gesagt, diesen Bruch, lernen wir Gabriel über zwei Ich-Erzählungen kennen. Da wäre zum einen die eigene Perspektive und dann die seiner Frau Fleur. Und zu Beginn rastet Gabriel völlig aus. Was ist da geschehen?
Ja, er ärgert sich über eine Passantin auf der Straße vor seinem Haus. Der Hund offensichtlich hat sein Fahrrad verschmutzt. Er läuft dieser Frau nach, stellt sie zur Rede, will, dass sie den Hundekot wegmacht. Sie weigert sich. Es gibt einen Zusammenstoß zwischen den beiden und er rastet völlig aus. Er greift diese Frau an, er beschmiert sie mit dem Hundekot. Man fragt sich wirklich, wie ein internationaler Star-Architekt so ausrasten kann, aber er tut es und es stellt sich leider heraus, dass diese junge Frau eine seiner Studentinnen ist und damit hat er natürlich die MeToo-Debatte am Hals und eigentlich müsste man sagen, ist seine Karriere damit zu Ende.
Es wird zunächst einmal dann auch erzählt, wie es überhaupt zu diesem Vorfall kommen konnte. Der Mann ist überarbeitet, er ist knapp vor einem Burnout oder sogar im Grunde genommen vollkommen drin. Was für eine Ehe führt er denn mit besagter Fleur, die ich vorhin schon genannt habe?
Ja, das Interessante ist, dass beide Brüder, die ja einen senegalesischen Vater haben, weiße Frauen haben. Und zwar Frauen, die eigentlich gesellschaftlich über ihnen stehen. Auch Mick hat eine akademische Frau, eine Rechtsanwältin geheiratet und dieser Gabriel, der Star-Architekt, hat eine Frau aus einer internationalen Familie, die Verbindungen auch nach Afrika hat. Und die beiden haben einigermaßen Schwierigkeiten, miteinander auszukommen und die Schwierigkeiten potenzieren sich eigentlich, als ihr gemeinsamer Sohn in die Pubertät kommt. Der Junge pubertiert auf die wildeste Art, die man sich nur vorstellen kann. Und die beiden wissen nicht recht, wie sie damit umgehen sollen. Also im Grunde wird die Pubertät dieses Jungen aus der Sicht der beiden vollkommen ratlosen und entnervten Eltern erzählt.
Diese beiden Erzählstränge von Mick und Gabriel sind nicht wirklich miteinander verbunden. Wir haben schon jetzt angedeutet, dass es doch einige Themengebiete gibt. Man könnte noch hinterher schicken, dass es auch um die Architektur geht, die wir ja schon gesagt haben. Gabriel ist Star-Architekt. Es geht um die Kindererziehung und unterschiedliche kulinarische Gewohnheiten, Asperger, ganz, ganz viele Themen. Und dann fragt man sich irgendwann, worum geht es überhaupt in diesem Roman? Frau Löffler?
Ja, das habe ich mich eigentlich auch gefragt. Es geht um mindestens ein halbes Dutzend Themen. Also mal geht es um unterschiedliche Wendekarrieren vor und nach 89 anhand dieser beiden Halbbrüder. Dann wieder geht es um die Beziehungsprobleme mit ihren jeweiligen weißen Partnerinnen. Dann geht es, wie gesagt, um die Erziehungskrise dieses Jungen. Das Thema Hautfarbe wird auch mal kurz erörtert. Aber mein Einwand wäre, dass keines dieser Themen, die ja in sich wichtig sind, wirklich mit Vorrang durchdekliniert wird. Und das scheint mir auch eine Schwäche dieses Romans zu sein. Er verhandelt alle Themen gleichwertig. Die Themen tauchen einzeln hintereinander auf, werden kurz problematisiert. Eine Weile wird mit ihnen herumjongliert, dann werden sie fallen gelassen. Und das ohne jede Verknüpfung, ohne Verdichtung, ohne Zuspitzung. Und ich denke, daran sieht man schon, dass diesem Roman die Stringenz fehlt, die Struktur, der Wille zur Kohärenz.
Das war auch mein Eindruck, zumal sich das dann auch im Detail zeigt. Mir ist aufgefallen, dass Jackie Tome ihre Figuren ständig erklärt. Und selbst dann noch, wenn nun wirklich jeder begriffen haben sollte, wie die beiden Brüder ticken, hätte da zum Beispiel ein besseres Lektorat geholfen?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich denke, das ist einfach ganz tief in der Erzählstruktur und im Erzählton dieses Romans verankert. Der ganze Roman wird ja eigentlich in ein und derselben Tonlage erzählt. Er hat etwas, was ich muntere Langatmigkeit nennen würde. Also er hüpft so fröhlich von einem Thema zum anderen. Er ist sehr flott geschrieben, er ist leicht lesbar, er ist durchaus vergnüglich, wie er gesagt hat, auch zwischendurch ziemlich Längen. Er plaudert sich eigentlich so durch. Und eigentlich das alles in derselben Tonlage, das ist natürlich etwas, was über mehr als 400 Seiten hinweg etwas schwer auszuhalten ist.
Zumal ich das Gefühl habe, dass der Text zeitweise mehr Kolumne ist als Roman. Da werden diese ganzen Themen, von denen wir auch gerade eben gesprochen haben, kommentiert aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist mir dann durchaus, sagen wir mal, in literarischer Hinsicht auf die Nerven gegangen. Aber dann kommt dieser Roman nun doch auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis. Wie erklären Sie sich denn das? Geht es um das Thema Hautfarbe? Oder warum kommt so ein Roman, der doch einige literarische Schwächen hat, dann in eine solche Auswahl?
Ich denke, es hat mit den Leseerwartungen und Problemerwartungen der Kritiker zu tun, möglicherweise auch der Juristen, die das entschieden haben, die hören oder lesen das Thema Hautfarbe, Herkunft, Identität und denken, ja, das ist ein unglaublich aktuelles, brisantes Thema. Dieser Roman muss doch interessant sein. Aber tatsächlich, würde ich sagen, hat ja genau dieses Thema Hautfarbe, Herkunft, Identität heute wieder eine große Dringlichkeit in diesem neuen Schwarz-Weiß-Denken. Aber merkwürdigerweise nimmt Jackie Tome dieses Thema nicht ernst genug, weil sie das Ganze ja in einem Milieu ansiedelt, wo das gar keine Rolle gespielt hat. In den 1990er Jahren, in dieser coolen Partyszene im Nachwende-Berlin, da hat man sich ja farbenblind gestellt. Da war es ja überhaupt nicht wichtig. Die waren liberal genug. Ob da einer etwas dunklere Hautfarbe hat, war vollkommen egal. Dieses Milieu ist aber heute nicht mehr das Tonangebende. Es gibt andere Milieus, in denen die Hautfarbe eine ganz andere, problematischere und auch aggressiver diskutierte Rolle spielt. Und da geht Jackie Tome gar nicht richtig drauf ein. Sie hält es doch mit der Glimpflichkeit. Alle Themen werden irgendwie skizziert, angerissen und dann auf eine glimpfliche Weise auch wieder entsorgt. Und da, finde ich, ist sie doch deutlich zu oberflächlich und geht zu wenig in die Tiefe. Und das würde ich diesem Roman, der ein so wichtiges Thema aufgreift, auch ankreiden.
Zumal es ein Thema ist, das in der Literaturgeschichte ja nun wahrlich auch ernsthaft und in größter literarischer Tiefe auch besprochen und ausgeführt worden ist.
Man muss nur mal denken an die, wie das international diskutiert wird, vor allem von afrikanischen oder afroamerikanischen Autoren und Autorinnen. Denken Sie nur zum Beispiel an Toni Morrison. Die hat praktisch das Thema Hautfarbe zum zentralen Thema ihres gesamten Werks gemacht. Denken Sie nur an eine Autorin nigerianischer Herkunft, Chimamanda Adichie. Die hat einen unglaublich erfolgreichen, viel diskutierten Roman geschrieben, Americana, vor einigen Jahren. Da hat sie mit einem ungeheuren Sarkasmus thematisiert, diese verdruckste Rassendebatte ohne Rassismus unter den Liberalen. Ostküstenamerikanern, die sich einfach drüber hinwegheucheln, dass sie eigentlich im Grunde auch Rassisten sind, aber man darf ja kein Rassist sein. Das alles ist in einer unglaublichen Gründlichkeit und in einem unglaublichen Facettenreichtum bereits in der Weltliteratur diskutiert worden. Und an diese Beispiele darf man überhaupt nicht denken, wenn man einen solchen Flachwurzler wie diesen Roman Brüder von Jackie Tome liest.
Sigrid Löffler war das über den Roman Brüder von Jackie Tome, der im Hansa Berlin Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Löffler.
Vielen Dank auch.
Dein Haus.
Seine Lektorin nannte ihn kürzlich, nicht ganz im Ernst, den Knausgott Mecklenburgs. Der Schriftsteller Peter Wawerzinek, 1954 in Rostock geboren, erzählt tatsächlich wie der monomanische Autobiograf aus Norwegen immer wieder aus dem eigenen Leben. Sein Roman Rabenliebe, erschienen 2010, drehte sich um seine Heimkindheit und die Lehrstelle der Mutter, die ihn verlassen hatte, als er 4 Jahre alt war. Im Nachfolgeroman Schluckspecht von 2014 bearbeitete er seine schwere Alkoholsucht. Aber Wawerzineks Erzählen ist nie bloßes Schmoren im eigenen Saft. Seine Texte leben von skurrilen Einfällen und Erfindungen. So ist es auch in seinem soeben erschienenen Roman Liebestölpel, in dem es, wie der Name schon vermuten lässt, um eine Liebeserfahrung geht. Aber was für eine? Julia Schröder verrät mehr.
Wenn ein kleines Mädchen den Namen Lucretia trägt, wie die berüchtigte Lucretia Borgia, wie Lucretia, die tragische Heldin in Enea Silvio Piccolominis humanistischer Novelle Geschichte zweier Liebender, muss es sich um ein ganz besonderes kleines Mädchen handeln. Für die Lucretia, die mit fliegenden Zöpfen vom Erzähler uneinholbar koboldhaft durch die ersten Seiten von Peter Wawerzineks neuem Roman geistert, gilt dies auf jeden Fall. Lucretia wird sein Liebesschicksal werden.
Sie trägt bald keine Zöpfe mehr. Ihr Aussehen verändert sich. Sie ist dann nicht mehr so pummelig und bunt gekleidet. Und sie versetzt und verletzt mich immer und immer wieder. Kleine Kratzer am Anfang, die zu tiefen Wunden werden. Ich soll ihr nur weiter folgen, ruft sie mir von irgendwoher entgegen. Wir sollen Blutsgeschwister bleiben. Ich soll nur immer schön auf sie warten. Alles wird gut. Und schickt mich in einen unheilvollen Tunnel, lässt mich dann in dieser Düsternis auf verlorenem Posten zurück. Und dann ist Lucretia plötzlich hinter mir, hält mir von hinten die nassen Augen zu und fragt so süß, rate, wer ich bin.
Klarer Fall, die geborene femme fatale, wie sie im Buche steht. Ihr Petkovic, so beliebt sie den Erzähler zu nennen, wird ein Leben lang von ihr gelockt, zurückgestoßen, bezirzt, gesucht, vor Rätsel gestellt, reich beschenkt, im Stich gelassen werden. Ganz so, wie es sich für die femme fatale, eine Lieblingsgestalt der literarischen Dekadenz, gehört. Bei Peter Wawerzinek allerdings treibt diese Erbin von Salome und Alraune ihr Wesen in unerwartetem Umfeld. Zunächst in DDR-Kinderheimen an der Ostsee, wo beide aufwachsen, dann auf den kleinen Fluchten und Fluchtwegen der 70er und 80er, schließlich während der neuen großen Freiheit nach Mauerfall und Wende. Mit Liebestölpel setzt Peter Wawerzinek die Reihe seiner autobiografisch grundierten Romane fort. Und das Buch hat wie die Vorgänger Rabenliebe und Schluckspecht das Vogelmotiv aus gutem Grund im Titel. Er solle die Finger von der Liebe lassen, erklärt Petkovics Adoptiv-Opa, dem schüchternen Halbwüchsigen, denn sie beide seien nun einmal weder schwirrende Kolibris noch schillernde Paradiesvögel.
Sind eher Trottellummen. Lebenslustige, aber sehr unbeholfene Vögel. Tolle Segler, in der Luft unübertroffen. Exzellente Taucher, unter Wasser unschlagbar. Fangen den Fisch mit unvergleichlicher Eleganz.
Allerdings?
Nestbau und Brutpflege sind für sie eher problematisch. Sie kommen damit nicht zurecht. Es ist nicht ihr Metier. Mein Opa fliegt, die Flügelarme ausgebreitet, um mich herum. Sie sind unbestrittene Beherrscher der Lüfte, können nur eben nicht sonderlich sicher landen.
Das Thema Liebe ist nicht nur im Leben des jungen Petkovic eines der schwierigsten, sondern auch im Reich der Literatur, so beliebt es dort sein mag. Der Schriftsteller Peter Wawerzinek, der sich, wie er selbst sagt, bisher an dem Thema vorbei jongliert hat, taucht in die Herausforderung, eine Liebesgeschichte zu erzählen, auf den ersten Blick unbekümmert ein, mit dem Selbstbewusstsein dessen, der darauf vertraut, dass seine sprachlichen Mittel ihn schon tragen werden. Tatsächlich lebt sein ganzes Erzählen aus Sang und Klang, aus dem, was das lange Zeit stumme Kind an Liedern und Reimen, Märchenformeln und Zaubersprüchen aufgesaugt, was der Heranwachsende auf dem Dachboden an Büchern verschlungen hat, und aus den Lyrics, Riffs und Rhythmen der Rockmusik. Mithilfe dieser Ausstattung kommt der Erzähler den Erinnerungen auf die Spur und erschafft sie zugleich neu. Allerdings ist Peter Wawerzinek kein Mann der epischen Langstrecke, der große Zeiträume und weite Handlungsbögen souverän überspannt. Die Kapitel seines Romans sind zwar chronologisch angeordnet, von der Kinderheimkindheit über Pubertät, Lehrzeit, Eintauchen in die Prenzlberger Bohème bis zum ersten Stipendium in Italien. Aber sie sind eher Erzählungen für sich, in sehr unterschiedlichen Tonfällen. Überwiegt im ersten Drittel des Buchs das Märchenhafte, Sprachverzauberte, geht es mit dem Illusionsverlust des Erwachsenwerdens rauer, auch selbstironischer zu, bis hin zum Satirischen. Nach dem Mauerfall ist die angebetete Lucretia dann nicht mehr das tolle, freche Mädchen, sondern eine Zeit lang das herkunftsvergessene Partygirl hinter großer Sonnenbrille, eine späte Holly Golightly mit frankophilem Fimmel.
Sie sagt Coccinelle, wenn sie vom Marienkäfer spricht, und nennt so auch den VW Käfer. Mit ihrem Lieblingswort rocambolesque plaudert sie über die Normandie, als wäre die Normandie eine Großtante von ihr, und spricht über die rocamboleske Chanel wie über ihre beste Freundin. Die Reaktionen der Männer darauf sind fast schon besorgniserregend. Vom Körperbau her schlank, passt sie ins klassische kleine Schwarze, die hauchdünne Uniform der Frau von Welt, sagt sie. Es wird zu ihrem Markenzeichen.
Das liest sich erfrischend, aber zugleich tritt an solchen Stellen zutage, dass Lucretia, im Unterschied zu vielen anderen Frauen, für die der Erzähler sich zeitweise begeistert, mit denen er lebt, Kinder bekommt, die er wegen Lucretia verlässt, keine realistische Figur ist, sondern eine Chimäre, ein Wesen aus vielen anderen, eine Frau aus Literatur, Verkörperung unterschiedlichster Spielarten des Weiblichen oder, besser, fraktale Projektionsfläche männlicher Vorstellungen vom Weiblichen. Man kann das wohlwollend für eine Stärke des Romans halten. Gleiches gilt für die Schilderungen improvisierter Dorfdiskos mit westlich dekadenter Musik, waghalsiger Tramp-Ausflüge nach Budapest und Kroatien, für die Szenen aus dem ungezügelten Biotop des Prenzlauer Bergs der Vorwendejahre. Was aber mit Sicherheit zu den Schwächen dieses Buchs zählt, ist eine gewisse Neigung des Erzählers, Zeitkolorit und überhaupt die Zeitläufte in Gestalt unambitionierter Aufzählungen abzuhandeln.
In der Welt ist so einiges los. Mao stirbt, die Meinhof wird erhängt aufgefunden. In Soweto kommt es zum Aufstand gegen die Apartheid. In Venezuela wird die Erdölindustrie verstaatlicht. Die Concorde nimmt ihren Flugbetrieb mit Überschall auf.
Und so weiter. Das hätte der Roman nicht nötig gehabt und ebenso wenig die Bezugsfehler in Partizipialkonstruktionen, die gerade in den sprachlich besonders ambitionierten Kindheitspassagen vielfach stehen geblieben sind. Am Ende verschafft Peter Wawerzinek Petkovics Traumfrau Lucretia einen ziemlich fabelhaften Abgang. Denn so ist die Regel des Spiels. Die femme fatale darf nicht überleben. Sie darf nicht einmal alt werden. Sonst taugt sie nicht als Schlüssel zur Schatztruhe der Erinnerung und des Erzählens.
Julia Schröder über den Roman Liebestölpel von Peter Wawerzinek, der im Kiepenheuer Unwitsch Verlag erschienen ist.
Du siehst gut aus, schau dich um. Alles um dich herum verstummt. Verstummt. Dein Dress mit Flammen besetzt, Leder und Satan, Satan, oh yeah. So startest du gut gekleidet in den Tag. Sieh an sie her, so gut gekleidet durch den Tag. Was uns niemand anders wagt, oh yeah. Was sich sonst niemand anders wagt.
Karin Kalisas Romandebüt aus dem Jahre 2015 mit dem Titel Sungsladen war ein Überraschungserfolg. erschien ein Jahr später bereits in der 6. Auflage und wurde inzwischen mehrfach übersetzt. Darin erzählt die 1965 geborene Autorin von den Nachfahren ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiter aus der DDR und ihrem turbulenten Leben auf dem Prenzlauer Berg der Gegenwart. Kritikern, die das märchenhaft fanden, entgegnete Kalisa, gute Literatur müsse nicht unbedingt düster sein. Und so hält sie es auch mit ihrem zweiten, ebenfalls optimistisch gestimmten Roman Radioactivity, der allerdings von einem schrecklichen Thema handelt, nämlich von sexueller Gewalt gegen Kinder. Ob das gut geht? Brigitte Neumann hat das Buch für uns gelesen.
Stellen Sie sich vor, ein Buch könne ein Boot sein und lesen sei wie die Fahrt auf einem Wildwasserfluss. Manchmal reißt die Strömung Sie mit, manchmal müssen Sie paddeln, damit es vorwärts geht, und manchmal sogar aussteigen, das Boot aus dem flach über Geröll rieselnden Wasser nehmen, es am Ufer entlang tragen, bis der Fluss wieder Tiefe gewinnt. So ist Radioactivity von Karin Kalisa. Mitreißend dort, wo die Autorin Sprache und Emotionen zusammenbringt, die Nachsicht des Lesers fordernd, wo ihre Kalauer nicht zünden, und direkt mühsam, wo sie Fachkenntnisse en bloc ausbreitet. Da muss der Leser dann mit schwerer Fracht zu Fuß durchs Unterholz, darf aber gleich wieder sein Boot zu Wasser lassen, und auf geht's. Karin Kalisa ist ganz groß darin, die Liebe zu schildern. Überhaupt Menschen, wie sie sich einander zuwenden, wie sie einfühlsam und fürsorglich miteinander umgehen, das kann sie gut. Die Bedingungen gelingender Gemeinschaft, die nimmt sie genau ins Auge. Die Zerstörer von Glück, Gemeinschaft und Gedeih hingegen sind ihr kaum einen Blick wert. Die Zerstörer spielen in diesem Roman schlicht die Rollen von Giftspritzen, und die einzig interessante Frage im Zusammenhang mit ihnen ist die, wie die Arglosen und Guten mit diesem Gifteintrag in ihr Leben zurechtkommen. Nora Teves, die Tochter eines über Jahre vom Dorfapotheker vergewaltigten Mädchens, die spät vom Trauma ihrer Mutter erfährt, meint, dieses Gift noch im eigenen Leib zu verspüren.
Kein Wunder, wenn man in einem Körper herangewachsen ist, der ein Verbrechen gespeichert hatte. Ein Körper mit all den sich immer weiter ausbreitenden Schäden, mit Aushalten und Versteinern und Zähne zusammenbeißen. Fragte sich, wie sie je gedacht haben konnte, normal zu sein. Überdurchschnittlich gelenkig, unterdurchschnittlich sehstark. Überdurchschnittlich schöne Stimme, unterdurchschnittlich strapazierbare Geduld. Alles in allem normal. Fragte sich, ob nicht ein Fluch der Gewalt auf ihr lag und ob nicht dieser Fluch ihr diese verfluchten Gedanken einflüsterte.
Die verfluchten Gedanken. Damit ist Noras Idee gemeint, den im Altersheim lebenden Dorfapotheker irgendwie zu bestrafen, ihn über den Radiosender, den sie gerade mit Freunden eröffnet, zum Abschuss freizugeben, ihn jagen zu lassen. Der Sender heißt T und Teer, sitzt im Dachgeschoss einer Fachhochschule in einer nicht benannten deutschen Stadt am Meer. Die Programmmacher setzen auf die Aktivität von Hörern, etwa bei einem Geocaching-Spiel, beim Zusammentragen von Erinnerungen an die Zeiten der Werftenkrise, der Fabrikschließungen und des ganzen Strukturwandels. Dazwischen Musik nach dem Gusto der drei Macher von T und Teer. Alles zwischen Pergolesi und Patti Smith. Es ist ein munteres Anti-Format-Radio, der Traum vieler Radiomacher und bestimmt auch nicht weniger Radiohörer. T und Teer, auf der von der Landesmedienanstalt offiziell zugeteilten Frequenz 100,7, will Leben in die Stadt bringen, sie ein wenig radioaktiv machen. Auch die kleinen Gewerbetreibenden sind dabei, im Werbeblock.
Um 11:05 erhob ein Bestattungsunternehmer in dritter Generation, der gegen den Ruin durch die Discount-Beerdigungen ankämpfte, seine Stimme. Er sprach in dem behutsamen Tonfall eines Menschen, der gewohnt war, erschöpfte und aufgewühlte Gemüter vor sich zu haben, über Holz. Birke, Buche, Buchsbaum, diese drei. Die erste hell, samtig glatt die zweite, ewigkeitsnah der dritte. Die letzte Reise in den lebenden Texturen und Aromen, die die Natur wohlweislich bereitstellte. Danach der Musikwunsch des Bestatters. Cat Stevens, My Lady d'Arbanville, Why Do You Sleep So Still?
Der Roman Radioactivity von Karin Kalisa ist in drei Kapitel gegliedert. On, Stay, Off. Stay handelt vom Sterben der Mutter. In Off geht es um den Showdown, mehr wird hier nicht verraten, und On, die Einführung in den Plot, enthält etliche sachlich-fachliche Textriemen, die den Leser vorübergehend aufs Trockene werfen. Wir zitieren einen Satz aus einer längeren Ausführung über das Ende der Piratensender auf der Nordsee.
Da musste jetzt die ganze Härte des Gesetzes weitergebildet werden, damit auch der Herr Schlepperkapitän verinnerlichen konnte, dass am Nikolaustag des Jahres 1965 die Bundesrepublik Deutschland das Europäische Übereinkommen zur Verhinderung von Rundfunksendungen, die außerhalb des nationalen Hoheitsgebietes gesendet werden, unterzeichnet und zur Stellungnahme sowohl an das Bundesministerium für Post- und Fernmeldewesen als auch an das Bundesministerium für Justiz weitergeleitet hatte. Wie sich der Drucksache V-1585 des Deutschen Bundestages vom 14. März 1967 entnehmen ließ und dass diese Ministerien ihre Arbeit getan und darauf hingewirkt hatten, dass im Juli 1969 Bundesrat und Bundestag ein entsprechendes Gesetz beschließen konnten.
Ähnliche Passagen gibt es auch zu den Fachgebieten Ballett und Theater, Palliativmedizin, Verjährungsklauseln in der deutschen Gesetzgebung und Hacking. Solche Passagen können über Seiten gehen, haben für den Roman keine Funktion und wirken auf den Leser unverständlich. Sie existieren vermutlich aus keinem anderen Grund als dem, literarischen Realismus zu demonstrieren. Dazu muss man wissen, dass Karin Kalisas Erstling von 2015, der Roman Sungs Laden, von einigen Kritikern als Märchen bezeichnet wurde, was der Autorin schwer missfiel. Kalisas neuer Roman Radioactivity ist also nicht aus einem Guss, hat aber einen guten Kern. Denn die 48-Jährige kann begnadet über Liebe schreiben. Aus den Erzählperspektiven der Hauptprotagonisten und unter Beteiligung der auktorialen Instanz schildert sie drei Lieben im Leben der Nora Teves: die nur körperliche eines Tänzers, die schüchterne eines verjagten Vaters und die innige Liebe der Mutter. Kalisa kann hier eine sehr anziehende Atmosphäre der Nähe und Mitmenschlichkeit schaffen, und zwar im Stil der frühen Anna Gavalda. Ein Stil voller Elan, frisch, witzig, übermütig und stellenweise so mitreißend, dass es einen vom Sofa holt. Dabei war es gewiss heikel, die zupackende Energie, mit der Kalisa ihre Protagonisten in Radioactivity ausstattet, mit dem Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder zu kombinieren. Doch die Autorin beweist Gespür, und die Gratwanderung gelingt.
Brigitte Neumann über den Roman Radioactivity von Karin Kalisa, der im CH Beck Verlag erschienen ist. Alain Claude Sulzer wurde 1953 im schweizerischen Rien geboren und lebt heute in Basel, Berlin und im Elsass. Er arbeitet als Übersetzer aus dem Französischen, war 4 Jahre lang von 2008 bis 2011 Juror beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt und ist hauptberuflich ein ziemlich erfolgreicher Romancier, der Bestseller wie »Der perfekte Kellner«, »Zur falschen Zeit« und »Aus den Fugen« geschrieben hat. Sein neuer Roman »Unhaltbare Zustände« landete in der Schweiz mehr oder weniger am Tag der Veröffentlichung auf der Bestsellerliste. Aber ist das Buch auch gut? Gerrit Bartels hat den Roman für uns gelesen.
Dieser neue Roman des Schweizer Schriftstellers Alain-Claude Sulzer spielt in einer lange zurückliegenden Zeit. Das merkt man allein am Beruf seiner Hauptfigur und dem wichtigsten Schauplatz des Romans. Ein Kaufhaus in Bern, das Quatre Saisons, das vier Jahreszeiten. Sulzers Held ist der Schaufensterdekorateur Robert Stettler. Der geht auf die 60 zu und liebt seinen Beruf über alles. Insbesondere den Moment, an dem die neuen Dekorationen den Jahreszeiten entsprechend vorgestellt werden. Vor allem die Weihnachtsdekoration ist ihm eine Herzensangelegenheit. Sie bestätigt ihn in seiner Arbeit und entscheidet über den Jahresumsatz des Kaufhauses. Ansonsten führt Stettler ein ruhiges, beschauliches und unauffälliges Leben als alleinstehender Mann. Es ist das Jahr 1969, was Sulzer gleich zu Beginn nicht vergisst zu erwähnen. Letztendlich noch nicht so lange her, gerade einmal 50 Jahre. Wie überall auf der Welt rebelliert in der Schweiz die Jugend. Sie hisst eine Vietcong-Flagge auf dem Münster der Stadt, sie fordert Gratisfahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und versucht das mit einem Sitzstreik durchzusetzen, sie hört die Beatles und die Stones, sie kleidet sich provokant nachlässig und trägt zum Beispiel, wie Sulzer einmal schreibt, Blue Jeans. Stettler registriert das alles, ohne dass es ihn zunächst groß tangiert. Bis zu dem Tag, da ihm mit Werner Bleicher ein junger Kollege gleichberechtigt zur Seite gestellt wird. Bleicher darf die Weihnachtsdekoration entwerfen und begreift sich überdies mehr als Künstler, denn als Dekorateur, als Regisseur von Happenings. Alain-Claude Sulzer erzählt also davon, wie eine neue Zeit anbricht und manches Alte hinwegfegt. Konzentriert in der Figur des Robert Stettler. Der repräsentiert das Alte und wird mehr noch als durch die 68er-Revolte durch seinen jungen Konkurrenten aus der Bahn und seinem beschaulichen Leben gerissen. Das mag angehen, da ließe sich mancher Funken draus schlagen, nicht zuletzt stilistisch. Nur wird man bei der Lektüre den Eindruck nicht los, dass Sulzer sich mit seiner Prosa und der Entwicklung dieser Geschichte seinem Helden doch sehr arg anverwandelt hat. Aus fast jeder Zeile klingt hier die Sehnsucht nach den vermeintlich guten alten Zeiten an. Sulzer ist eine Art Prosadekorateur, was sich auch auf Rhythmus und Tempo seines Romans auswirkt. Allein der Titel »Unhaltbare Zustände« ist bezeichnend. Würde man wirklich mit so einer Formulierung die Motivation der 68er-Bewegung bezeichnen wollen? Sulzers Prosa hat etwas Betuliches. Es finden sich darin altmodische Formulierungen wie »die Schaulustigen«, »Das Fräulein von der Auskunft« oder »Er verlor die Fassung«. Dann wieder ausgeleierte Beschreibungen wie »Es goss wie aus Kübeln« oder »Waschechte Pariserin«. Dazu hat Sulzer parallel zu der Unglücksgeschichte von Stettler noch die einer deutschen Pianistin montiert, Lotte Zerbst. Wie Stettler führt sie ein einsames, aber berufserfülltes Leben. Auch sie ist der Zeit und den Zeitläufen einigermaßen entrückt. Eines Tages bekommt sie von Stettler einen Brief, weil er sie häufig im Radio am Klavier hört und, so formuliert er das, ein seit langem in mir keimendes Bedürfnis hat, ihr zu schreiben. Lotte ist vor dem Krieg missbraucht worden, 2 Jahre lang von ihrem russischen Klavierlehrer. Man ist da wie vor den Kopf gestoßen, als Sulzer das in aller Gemächlichkeit erzählt. Für sie ist es nun endlich an der Zeit, sich jemand anzuvertrauen. Der Brief dieses Unbekannten aus der Schweiz kommt ihr deshalb ganz gelegen. Ein Treffen gelingt jedoch nicht, aus diversen Gründen, trotz mehrmaliger brieflicher Anläufe. Ganz klar wird nie, warum Sulzer die Pianistin mit in seinen Roman geführt hat, was er mit ihr eigentlich verfolgt. Es wirkt manchmal, als habe er nicht gewusst, wie er die Geschichte von Stettler weitererzählen soll, als sei mit dem Auftauchen Bleichers alles gesagt. Denn seltsame Dinge unternimmt Stettler auf einmal, um den Konkurrenten in Misskredit zu bringen. Er besucht Schwulenbars, er fotografiert, wie die Polizei den Sitzstreik der Jugend beendet, er findet heraus, dass Bleichers Eltern einen stadtbekannten Zauberladen betreiben, genau, einen Zauberladen. Er verfolgt Bleicher, wie dieser mit seinem Freundeskreis durch die Stadt zieht, er verfasst einen anonymen Brief an die Geschäftsleitung. Und Stettler setzt schließlich eine originelle Schlusspointe, die hier nicht verraten werden soll, aber weder zu ihm noch zu dem Roman passt. Man muss Alain-Claude Sulzer zugestehen, dass er Stettler und auch Lotte Zerbst zumindest phasenweise psychologisch stimmig ausleuchtet, er sie durchaus gefühlvoll porträtiert. Beide erinnern mit ihrer Einsamkeit, ihrer plötzlichen Verlorenheit und ihrem gewollten antimodernen Danebenstehen wie nahe Verwandte des Figurenpersonals der Non-Maigret-Romane von Georges Simenon. Nur merkt man Simenons Büchern noch immer nicht an, dass sie vor 60, 70, gar 80 Jahren geschrieben worden sind. Im Fall von Unhaltbare Zustände ist es umgekehrt. Dieser Roman könnte in den 40er oder 50er Jahren des 20. Jahrhunderts verfasst worden sein. Die Gegenwart hat Sulzer ihm konsequent ausgetrieben. Man muss wohl von einem Vintage-Roman sprechen, dessen ganze erzählte Tragik aber dadurch unfreiwillig komisch wirkt. Das Rad der Zeit dreht sich immer schneller, sagt Werner Bleicher an einer Stelle einmal, um zu schlussfolgern: Wir müssen erkennen, dass wir das Rad sind und die Zeit. Genau dieser Erkenntnis hat Alain-Claude Sulzer sich bewusst verweigert.
Gerrit Bartels über Alain-Claude Sulzers Roman Unhaltbare Zustände, der im Galliani Verlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Miko-Sophie Kümmel, Jackie Thome, Peter Wawerzinek und Karin Kalisa. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der SWR 2 App. Die Musik kam heute von der Band Die Kerzen und dem Album True Love. Für die Technik dieser Sendung war Rudyard Hasel zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Sich gehen.